Willkommen zur zweiten Veranstaltung der diesjährigen Sommertagung des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg. Heute sprechen wir über die Situation von Geflüchteten in Zeiten von Corona. Mein Name ist Jana Pfeiffer, ich bin Mitglied im erweiterten Vorstand des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg und Moderatorin dieser Veranstaltung. Herzlich begrüßen möchte ich unsere Referenten Sean McKinley, Geschäftsführer des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg, sowie Rex Rosa von Refugees for Refugees. Er ist politischer Aktivist und setzt sich für die Selbstorganisation von Geflüchteten ein, insbesondere seit dem Ausbruch von Corona in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Elwang setzt er sich sehr aktiv für die Rechte der Bewohnerinnen, aber auch der Personen in Abschiebehaft ein und kennt die Situation vor Ort sehr gut. Außerdem haben wir zu Gast einen Geflüchteten aus Elwangen. Er war zur Zeit des Corona-Ausbruchs in der Lea Elwang vor Ort und wird uns berichten, wie er die Situation vor Ort miterlebt hat. Vorab noch kurz ein paar technische Hinweise. Sie können diese Veranstaltung live über unseren Facebook-Kanal mitverfolgen. Die Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss auch auf unserem Facebook- und unserem YouTube-Kanal verfügbar sein. Wenn Sie während der Veranstaltung Fragen haben, stellen Sie diese bitte jederzeit im Facebook-Live-Chat sowie über das Pad, falls Sie keinen eigenen Facebook-Account haben. Dieses ist unter diesem Video hier verlinkt. Ich werde diese Fragen dann aufnehmen und an die Referenten weitergeben. Nun möchte ich noch ganz kurz den Flüchtlingsrat Baden-Württemberg vorstellen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit 7 Hauptamtlichen und einem Sprecherinnenrat sowie einem Vorstand. Wir sind landesweit tätig und sind sozusagen die Vertretung der ehrenamtlichen Initiativen in Baden-Württemberg, also so eine Art Dachverband für die Asylarbeitskreise in Baden-Württemberg. Wir sind Teil der Bundesarbeitsgemeinschaft Pro Asyl. In jedem Bundesland gibt es einen Flüchtlingsrat und sozusagen ist dann Pro Asyl für uns eine Art Dachverband. Wir qualifizieren, vernetzen, informieren, vermitteln, beraten und setzen uns ein für eine langfristige und strukturelle Verbesserung der Situation von geflüchteten Menschen in Baden-Württemberg. Das heißt im Konkreten, dass wir Fortbildungen durchführen, Vernetzungsveranstaltungen und Fachtagungen. Wir erstellen eine Vielzahl an Publikationen und Infomaterialien. Ganz zentral bei unserer Arbeit ist unsere Telefon- und E-Mail-Beratung sowie unsere politische Arbeit, das heißt unsere Lobbypresse und Öffentlichkeitsarbeit. Unsere Arbeit wird gefördert durch Pro Asyl, durch den Europäischen Sozialfonds, das Land Baden-Württemberg, die UNO Flüchtlingshilfe sowie durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. So, nachdem uns Sean zunächst einen allgemeinen Überblick über die Situation von Geflüchteten in Zeiten von Corona geben wird, werden Rex Osa und der Geflüchtete aus Elwangen im zweiten Teil der Veranstaltung von dem Verlauf des Corona-Ausbruchs in der Lea Elwang berichten und eben von der aktuellen Situation vor Ort. Nun Sean, wie hat sich denn die Corona-Pandemie auf geflüchtete Menschen in Baden-Württemberg ausgewirkt und welche Maßnahmen wurden getroffen?
Ja, Jana, vielen Dank. Also ich denke, grundsätzlich müssen wir feststellen, dass diese vielfach geäußerten Parolen von einer gemeinsamen gesellschaftlichen Anstrengung im Kampf gegen das Virus mit gegenseitiger Rücksichtnahme und Solidarität, dass diese geflüchtete Menschen und auch viele andere nicht-deutsche Menschen eben nicht mit einbeziehen. Und das sehen wir eben an der Durchseuchung der Menschen in der Lea in Elwangen, an den repressiven Maßnahmen in vielen Lagern und Gemeinschaftsunterkünften und teilweise sogar auch in Wohnhäusern, wenn ich da in was zum Beispiel in Göttingen passiert ist. Das sind Maßnahmen, die es in der Form nicht gegeben hat bei Corona-Ausbrüchen in Häusern oder Einrichtungen, wo Deutsche leben. Und wir sehen es auch an dem fahrlässigen Umgang mit osteuropäischen Beschäftigten in der Landwirtschaft, in den Fleischfabriken. Und wir sehen es auch daran, dass die Bundesregierung einerseits aufwendige Rückholaktionen für deutsche Urlauberinnen und Urlauber aus allen Teilen der Erde auflegt und gleichzeitig Familienzusammenführungen und Relocation für geflüchtete Menschen aussetzt. Also ich möchte das jetzt konkretisieren anhand von ein paar Beispielen aus ausgewählten Themenbereichen rund um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Geflüchtete und dabei vor allem auf die Themen Unterbringung und Abschiebung und Abschiebungshaft eingehen und vielleicht, wenn ich dazu komme, am Ende noch so ein paar praktische Sachen über, wie so die Interaktion mit den Behörden und so weiter erschwert wurden durch die Corona-Situation. Also was die Unterbringung betrifft, hat das Innenministerium Baden-Württemberg ganz am Anfang März gesagt, dass die Belegungsdichte in den Erstaufnahmeeinrichtungen durch verstärkte Zuweisungen in die Kommunen reduziert werden sollte. Und da gab es auch sogar ein Schreiben an die lokalen Behörden, das zu erkennen gab, dass sich das Innenministerium da sogar gegen bestimmte Widerstände von den Städten und Gemeinden und Kommunen durchsetzen musste. Also das war schon mal, muss man fairerweise sagen, schon mal ein kleiner positiver Schritt, dass sie das gemacht haben. Später gingen dann allerdings neue Erstaufnahmeeinrichtungen in Betrieb. Also es gab eine als Quarantäneeinrichtung konzipierte Erstaufnahmeeinrichtung in Sechselberg als Hütte im Rems-Murr-Kreis und in Gingen Ende März und Mitte April dann weitere in Bad Liebenzell und in Eggenstein-Leopoldshafen bei Karlsruhe. Also man hat grundsätzlich an dem System der Massenunterbringung festgehalten und das hat dann auch zu der Durchseuchung der Menschen in Ellwangen geführt, dass man daran festgehalten hat. Und im Moment sind die Belegungszahlen in diesen Einrichtungen meines Wissens unterdurchschnittlich, was aber auch daran liegt, dass ja in letzter Zeit kaum noch jemand nach Deutschland gekommen ist. Und es gibt jetzt ganz aktuell von dieser Woche auch noch neue Hinweise aus dem Innenministerium, die zum Zwecke der Durchführung der Corona-Verordnung in den Erstaufnahmeeinrichtungen befolgt werden sollen. Und zum Beispiel, dass in der Regel höchstens 2 Personen pro Zimmer sein soll, dass man gestaffelte Zeiten haben sollte bei der Ausgabe von Essen, eine Begrenzung auf maximal 10 Personen, die sich in der Gruppe auf dem Gelände gemeinsam aufhalten, Quarantäne für neu eingereiste Personen oder für Leute, die 7 Tage oder mehr weg waren von der Einrichtung. Das gab es auch schon von Anfang an. In anderen Bundesländern gab es teilweise Gerichtsentscheidungen, das haben sicherlich einige der Leute, die hier zusehen, auch mitbekommen, dass Personen aufgrund der Infektionsgefahr aus den Erstaufnahmeeinrichtungen entlassen werden mussten und die vielleicht fragen, warum ging das jetzt nicht bei uns oder warum hat es nicht dazu geführt, dass die Lager einfach komplett geräumt werden mussten. Da ist das Problem, dass man da für jede einzelne Person quasi ein Verfahren durchlaufen muss. Also man muss für jede einzelne Person, die das machen will, erstmal einen Antrag stellen auf Verlegung an das Regierungspräsidium und wenn die das dann nicht folgen oder wenn die da nicht drauf reagieren, dann kann man erst zum Gericht gehen und man muss auch jede Klage einzeln sehr detailliert, individuell begründen mit Blick auf oder mit Verweis auf die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen und Verordnungen, die ja auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind. Also die Corona-Verordnung in Sachsen, wo es ja die ersten Urteile gab von allen Verwaltungsgerichten in Sachsen sogar, die war in der Hinsicht eigentlich viel besser als die in Baden-Württemberg, weil da einfach viel konkretere Maßnahmen drin standen, wo man sich drauf berufen konnte und sagen, hier, das wird ja in den Einrichtungen nicht befolgt. Und das war hier in Baden-Württemberg schwieriger. Und es gab aber auch einige negative Entscheidungen in anderen Bundesländern, dass die Leute nicht verlegt werden müssten. Und es gab auch Strategien zur Vermeidung von Gerichtsentscheidungen. Zum Beispiel dadurch, dass man die Leute dann irgendwo anders hin verlegt haben. Also wenn jetzt irgendjemand ist, beispielsweise in Erstaufnahmeeinrichtung A, dann muss diese Person erstmal einen Antrag auf Verlegung stellen und warten, bis die darauf reagieren. Und erst wenn das nicht positiv entschieden wird, erst dann können sie zum Gericht. Und da kann man quasi die Gerichtsentscheidung verhindern, indem man sagt, in dem Moment, wo so jemand einen Verlegungsantrag stellt, dann verlegen wir die in eine andere Erstaufnahmeeinrichtung. Und dann geht das ganze Prozedere nochmal von vorne los, weil dann müssen sie nochmal einen Antrag stellen, bezogen auf die Einrichtung, wo die jetzt sind und erklären, warum da die Infektionsschutzbestimmungen nicht eingehalten werden. Und so kann man vermeiden, dass die jemals vor Gericht landen. Das ist zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gemacht wurden. In Baden-Württemberg gab es tatsächlich meines Wissens keine Klagen, also keine Klagen vor Gericht. Wir haben zum Beispiel über viele Kanäle das kommuniziert, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir auch bereit sind, Leute zu unterstützen bei der Formulierung von den Klagen und so weiter. Wir waren in einem einzigen Fall von der Person in Ellwangen auch tatsächlich gerade dabei, beziehungsweise wir hatten die Klage schon fertig und dann hat die ohnehin schon einen Transfer bekommen, womit sich das erledigt hat. Also das ist der Hintergrund, warum es eben nicht in Baden-Württemberg diese Klagen gab und warum eben nicht, nur weil einige Gerichte entschieden haben, die Leute müssen raus, dass da eben nicht automatisch alle Lager sofort geräumt werden müssen. Aber das Problem die Problematik mit der Unterbringung aus Infektionsschutzgesichtspunkten ist nicht auf die Erstaufnahme beschränkt, weil leider es immer wieder vorkommt, dass auch die Unterkünfte in der vorläufigen Unterbringung und in der Anschlussunterbringung nicht viel besser sind, weil eben Menschen Schlafzimmer, Sanitäranlagen, Küchen häufig miteinander, mit vielen anderen Leuten teilen. Und in einigen Fällen wurden auch solche Unterkünfte unter Quarantäne gestellt, also Gemeinschaftsunterkünfte, nicht nur Erstaufnahmeeinrichtungen. Und meines Wissens gibt es es gab Besuchsverbote, eigentlich generell, meines Wissens relativ ziemlich pauschal für ganz Baden-Württemberg, glaube ich, dass generell überall Besuchsverbote erlassen wurden, die bis jetzt bestehen. Also ich weiß es jetzt einfach an einem konkreten Fall von Menschen, die in einer geflüchteten Unterkunft in Baden-Württemberg wohnen, mit denen ich persönlich auch befreundet bin, wo ich in einem regelmäßigen Kontakt stehe, weil ich die einfach mal wieder besuchen wollte. Und da ist meines Wissens besteht immer noch da ein Besuchsverbot. Und diese ganze Situation bestätigt aus unserer Sicht unsere seit langem bestehende Kritik an dem System der Massenunterbringung, die auch aber nicht nur aus Gründen des Infektionsschutzes abzulehnen ist. Und deswegen fordern wir eine Auflösung der Lager und der Massenunterkünfte und eine rasche dezentrale Unterbringung. Während der Corona-Pandemie gab es die Forderung, leerstehende Hotels, Jugendherbergen und so weiter zu dem Zweck zu nutzen. Und in einem geringen Umfang wurde das tatsächlich auch gemacht. In anderen Bundesländern wurde das gemacht, also ich weiß, in Bochum, Potsdam haben sie das gemacht, in Baden-Württemberg haben die das in Freiburg mit einigen Leuten gemacht, das, ich glaube so 35 Leute kamen dann raus aus der Lehr- und in die Jugendherberge. Also das zeigt, glaube ich, das ist jetzt keine irgendwie komplett utopische Forderung, die jetzt irgendwie von uns oder so gestellt wird, sondern das sind Sachen, die sind machbar, wenn es wirklich politisch gewollt ist und das betrifft vieles in dem Bereich. Aber generell muss man leider sagen, dass die Vorschläge, die wir gemacht haben und andere, und eben nicht nur wir als, sage ich mal, die Szene, wo es dann vielleicht so klar zu, ja klar, dass die das dann fordern, aber auch Forderungen vom Robert-Koch-Institut, die einfach ignoriert wurden, dass das auch das Robert-Koch-Institut gesagt hat, dass das eben auch nicht in Ordnung ist und auch explizit davon abgeraten hat, komplette Einrichtungen unter Quarantäne zu stellen, weil denen natürlich auch klar war, dass man dann so etwas hat wie in Ellwangen, dass diejenigen, die sich da, also spätestens dann werden sich alle wirklich anstecken. Das wurde dann eben auch ignoriert und das bestätigt leider aus meiner Sicht das, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist eben nicht so, dass die Bekämpfung der Corona-Pandemie Priorität Nummer 1 ist in unserer Gesellschaft, weil das politisch motiviertes Festhalten an dem System der Massenunterbringung scheint dann doch irgendwie wichtiger zu sein. Zum Thema Abschiebungen. Es gab in der Periode vom 15. März bis zum 22. Mai, also wo die schärfsten Einschränkungen waren, gab es insgesamt 14 Abschiebungen von Baden-Württemberg aus. Das waren betroffene Staaten, waren Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, das waren dann alles jeweils Staatsangehörige dieser europäischen Staaten. Es gab eine Abschiebung eines Menschen aus Somalia nach Schweden und eine eines Menschen aus dem Irak in die Schweiz und dann außereuropäisch gab es noch eine Abschiebung nach Thailand, nach Pakistan, nach Benin. Genau. Und es gab vier Abschiebungen nach Albanien tatsächlich von albanischen Menschen. Also das sind insgesamt 14. Mittlerweile hat es natürlich, oder was heißt natürlich, mittlerweile hat es nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen, also nach dieser Periode. Am 27. und 28. Mai fanden die ersten Sammelabschiebungen statt nach der Corona, also nach der Corona-Pause, die ist natürlich immer noch nicht vorbei, aber nach dieser Corona-bedingten Pause die ersten Sammelabschiebungen wieder statt, damals nach Serbien und Nordmazedonien und nach Georgien. Mittlerweile hat es auch Sammelabschiebungen nach Albanien und in den Kosovo gegeben und das waren bei diesen 4 Sammelabschiebungen insgesamt etwas über 100 Leute, die dabei abgeschoben wurden. Nebenbei das sind ja auch Länder, teilweise auch Länder dabei, die sehr stark unter der Corona-Pandemie leiden. Also in Mazedonien ist es zum Beispiel so, dass die Beschränkungen wieder hochgefahren wurden in den letzten Wochen, weil da auch die quasi eine zweite Welle der Infektionen gekommen ist. Und auch Serbien gilt als Risikogebiet für Leute, die hier einreisen würden. Da gibt es ja Einreisebeschränkungen, wenn jemand aus Serbien hierher kommen würde. Und trotzdem hat man keine Bedenken, dahin Menschen abzuschieben. Die Dublin-Abschiebungen waren offiziell bis zum 15. Juni ausgesetzt. Die sollen jetzt künftig wieder stattfinden. Das BAMF hat in sehr vielen Fällen, also in Zehntausenden von Fällen von laufenden Dublin-Verfahren, die Vollziehbarkeit der Bescheide aufgehoben, in der Hoffnung, dass man da verhindern kann, dass die 6-Monatsfrist für die Überstellung ausläuft, in dieser Zeit, wo sie die Leute nicht überstellen kann. Also die haben eigenmächtig gesagt, wir halten jetzt das Prozedere an, in der Hoffnung, dass man danach quasi die Frist noch einhalten kann. Und das ist nicht nur nach unserer Meinung und nach Meinung von Pro Asyl, sondern auch nach Meinung der EU-Kommission und nach Meinung vieler Gerichte nicht rechtmäßig. Und da gibt es gerade aus den letzten Wochen eine ganze Latte von Gerichtsurteilen aus verschiedenen Gerichten in verschiedenen Teilen von Deutschland, die alle gesagt haben, das ist rechtswidrig, das dürfen die nicht machen. Das macht übrigens kein anderes Land in Europa, dass die versuchen irgendwie zu verhindern, dass die Fristen ablaufen jetzt in dieser Zeit. Und ich hoffe, dass die das dann eben auch nicht durchkommen in diesen Fällen. Also es sind wirklich Zehntausende Fälle vor Gericht. Die ohnehin schon überlasteten Verwaltungsgerichte haben jetzt noch mehr Arbeit, weil da Zehntausende Verfahren jetzt zusätzlich noch hinzugekommen sind. Zum Thema Abschiebungshaft. Die Abschiebungshaft in Pforzheim war Ende März zum ersten Mal leer, aber die Freude dauerte da nicht lange, weil am 24. April wurden dann 4 Inhaftierte aus der hessischen Abschiebungshaft Darmstadt dorthin verlegt, die man dann daraufhin geschlossen hat, was ein bisschen seltsam war. Diese Leute wurden teilweise mittlerweile abgeschoben, teilweise wurden die auch freigelassen und es gibt mir sind zwei, drei Fälle bekannt, wo Gerichte festgestellt haben, dass diese Inhaftierung rechtswidrig war, weil eben zum Zeitpunkt der Inhaftierung nicht abzusehen war, dass die Leute innerhalb von 3 Monaten überhaupt abgeschoben werden können. Also es gab Fälle von Leuten, die wurden in Abschiebungshaft genommen, zu einem Zeitpunkt, wo man nicht sagen konnte, die Abschiebung kann überhaupt stattfinden. Und teilweise haben die Behörden in ihren Haftanträgen geschrieben, da ist ein Flug gebucht. Und dann hat sich halt ergeben, ja, der Flug fand nicht statt. Ja, welch Wunder. Und dann haben sie halt gesagt, ja, okay, Haftverlängerungsantrag, Flug ist gebucht für dieses Datum. Und dann wurde das auch nicht eingehalten. Und trotzdem haben sie immer wieder versucht, die Haft zu verlängern. Also im Prinzip haben die Behörden da zumindest in einigen Fällen die Gerichte mehr oder weniger verarscht, indem sie den vorgegaukelt haben, so, da ist jetzt demnächst ein Flug. Obwohl jeder vernünftige Mensch sich denken konnte, dieser Flug wird nicht stattfinden. Und in einigen Fällen, wo es gelungen ist, die Leute entsprechend anwaltlich vertreten zu lassen, was leider nicht immer oder eher die Ausnahme ist in Abschiebungshaftfällen, ist es dann gelungen, da diese Leute auch rauszubekommen und feststellen zu lassen, dass diese Abschiebungshaft rechtswidrig ist. Aktuell gibt es seit einigen Wochen es gab ein komplettes Besuchsverbot lange Zeit, obwohl es da einen Besuchsraum gibt, wo es eine Plexiglasscheibe gibt, also wo man sagen kann, da ist auch quasi infektionsschutzmäßig kein Risiko. Man hat das Besuchsverbot jetzt nur teilweise aufgehoben und es können im Moment nur Anwältinnen und Anwälte oder Vertreterinnen und Vertreter von Behörden oder Familienangehörige dürfen Leute besuchen und die Seelsorge zum Beispiel oder die Menschen, die da unabhängige Beratung machen, die dürfen im Moment überhaupt keinen Kontakt zu den Menschen haben oder keinen persönlichen Kontakt. Und das erschwert natürlich auch die Arbeit, die sehr, sehr wichtig ist, um auch Leute zu unterstützen und dabei zu helfen, zum Beispiel eine anwaltliche Vertretung zu organisieren. Und das wird aus meiner Sicht oder meine Befürchtung auch dazu führen, dass es mehr Leute gibt, die rechtswidrig inhaftiert werden und nicht die Möglichkeit haben, das von einem Gericht überprüfen zu lassen, weil da eben auch diese Menschen, die da sonst reingehen und die Leute beraten, da eine sehr wichtige Rolle dabei spielen. Was natürlich auch ein praktisches Erschwernis war für geflüchtete Menschen, dass Behörden teilweise nicht erreichbar waren. Da gab es ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich habe da auch viel rumgefragt unter Ehrenamtlichen und Leuten, mit denen ich Kontakt habe. Wie ist es denn bei euch? Was ist da mit Leuten, die dann zum Beispiel ihre Aufenthaltserlaubnisse, Duldungen oder was auch immer verlängern müssen? Oder wenn Leute ihre Flüchtlingsanerkennung bekommen haben und dass die ihre Aufenthaltserlaubnisse und ihren Flüchtlingspass bekommen? Das scheint ganz unterschiedlich zu sein. Also grundsätzlich haben die Behörden natürlich schon gearbeitet irgendwie, aber überwiegend für den Publikumsverkehr geschlossen. Es gab welche, die haben die Unterlagen dann irgendwie mit Kurier oder mit Einschreiben oder sowas geschickt. Es gab welche, wo die Leute dann schon nach Termin mit Terminvereinbarung hingehen konnten. Es gab welche, wo man irgendwie am Fenster da so die Sachen abgeben konnte und die neuen Sachen bekommen. Also es gab verschiedene Lösungen, wie man das gemacht hat, aber insgesamt war das natürlich auch ein Erschwernis und das führt auch zu einer unübersichtlichen Situation, wenn die Leute jetzt nicht genau wissen, hier mein Dokument läuft aus, wann kriege ich dann eigentlich ein neues. Also das ist natürlich ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Ich will da jetzt nicht allzu viel von mir aus dann irgendwie noch mehr sagen, aber falls es da noch spezifische Fragen gibt zu spezifischen Aspekten, könnte man die dann vielleicht noch aufgreifen. Ansonsten wäre es das fürs Erste von mir und ich weiß nicht, ob es da noch irgendwelche Fragen gab, Jana, und wenn ja, dann nehme ich sie gerne und ansonsten können wir uns dann speziell mit dem Thema Elwangen näher befassen und dann an unsere beiden Gäste übergeben.
Ja, vielen Dank schon für diesen kurzen Überblick. Bisher gab es noch keine Fragen, aber genau, wie Sean gerade gesagt hatte und ich auch zu Anfang, Sie können gerne jederzeit im Live-Chat oder über das verlinkte Pad Fragen stellen, die ich dann in die Runde eingeben werde. So, dann Rex und dein Bekannter, vielleicht könnt ihr beide jetzt mal ganz kurz berichten, wie ihr den Ausbruch in Elwangen wahrgenommen habt. Rex, bist du da?
Hallo? Ja. Okay. Ja, guten Tag und danke, dass Sie uns zu diesem Online-Workshop eingeladen haben. Ja. Wie schon vorgestellt, ich bin Rex Rosa, bin ich Koordinationsaktivist von dem Verein Refugees for Refugees. Wir sind so wie eine Plattform für serbenisierte Geflüchtete. Unsere Aufgabe ist einfach, die Narrative vom Geflüchteten in Öffentlichkeit zu bringen. Zum Beispiel mit der Situation in Erlangen war zuerst nur Bericht aus Szene der Heimverwaltung und auch aus der Regierungsvorstellung. Unser Engagement ist einfach, dass wir versuchen, auch drin die Geflüchteten zu motivieren und dann so, damit die einfach nur ihre Sicht von der ganzen Situation vorstellen könnten. Das war unsere Aufgabe zu dieser Erwangen-Sache, weil für uns Erwangen ist auch nicht Neues. Das war auch die gleiche Aufgabe, waren die Polizeirazzia in 2018. Man weiß, dass es schon schwer auch die Geflüchteten zu erreichen. Zum Beispiel waren die Ausgangssperrung, konnte die Presse nicht drin gehen, aber weil die Unterkunft war so wie ein gefährlicher Ort. Aber trotzdem, die Verwaltung versucht einfach nur alle Vorstellungen, damit die Zivilgesellschaft einfach falsch zu informieren und dann, so wie schon vorgestellt, denn damit die Durchseuchung-Experimente durchgeführt würde. Es gibt hier einige Geflüchtete von Erlangen, die auch vielleicht deutlich berichten, wie es das sich von den Leuten war. Dann könnte ich vielleicht ein bisschen danach was sagen. So.
Ja, sehr gerne.
Hallo. Good evening. I'm Osaro from Nigeria and immigrant in Evergreen. And it was not easy for us during this corona, and the living over there in Evergreen is not really easy. And that's the reason I really appreciate for me to have this opportunity so I can still speak to the world, and it should feel our concern in the way we're living over there in the camp. And before the corona, I think maybe we're living not too better, but we're still living well and managing the way we see the life. But before the corona, the management, after 2 weeks of the corona and some other things, the management, they bring more people because we are not much before inside the camp in Evergreen, and they bring much from Heidelberg, and there was more and more people over there in Evergreen. And we start living, and after 1 month or 2-3 weeks from the corona incident, and they said everyone inside the camp is going for test, and we're going to go for this corona test and we'll make the test, and we said no problem. And later there was a doctor, and they came every time. Some group would go, different group would be going every day would be going for test. And after 1 week interval, they came and said there are some people that test positive and some test negative. And later they bring the people that tested positive, they said they are taking them to one other side for quarantine. That since they tested positive, they are going for quarantine, and they said no problem, they take some away and leave the others. After 4 or 5 days later, they said there's other new results again. The people that tested negative, some still tested positive again now after some times again, that they are still going to quarantine the same people. And it was somehow really difficult, because the first time they said they tested negative, and after 4 or 5 days before they still bring other results again, that these people that tested negative before, now they are still positive, and that was the condition over there. Later, the people that said they tested positive before were the one, because they said now we're not going to go to the canteen to go and take food. Because every time in the morning, in the afternoon, in the evening, there's a place in canteen we go to pick up food and eat inside. And later they said we can only, then the people that tested positive was even the people that was even working now in the canteen bringing food, because they said everybody in the food camp now is positive. Everybody should stay inside, not going out. And the people that tested positive before that was in quarantine, that was the people that they make to share food with everybody inside the camp. Then bring the food to each room and give everybody the food inside our room. And it was not really easy before. We leave some rooms 6 people, some rooms 5 people, depends, and some 4 people. And when there was this corona, they said maybe we'll fight the corona together, everyone, but it was not really easy for us. We, the asylum seeker or the migrant, we are not added for this fighting of the corona, because the way we lived before was even worse than the way we even live when there is corona, because it was not really easy for us. Even before, after 1 week or 2 weeks of the corona, they said now we are not going out, and locked up the gate, the police, and later there was an army, like 50 or 100 army, there was there patrolling around and making things not really easy for us. We can't go out, we can't get anything to even buy biscuits, water, or anything for eating, because sometimes if they bring food we didn't like, we go outside before to buy something so we can eat. But later when they quarantine everybody, they locked the gates, closed everywhere, we can't be able to go out every day inside. It's not easy to eat. Even before, if they give us food, we eat maybe 2-3 times to our taste till we full. But later when there is this corona, when they bring the army people, there was the one inside the kitchen later, and now you think give food is very little, like for the kids, and we can be able to eat with this. And if you take one, you take one, you can't be able to take 2 or 3 plates, because before we can eat anyhow or any type we want to eat. But later when there was soldiers, they make it in plastic, and when you take one plastic, is one for you, is finished. And inside the room, they said we should keep social distance, but the social distance was not working inside the building because everybody worked together. Even the toilet, we have maybe 30 or 20 toilets and bedroom inside. Both the positive and the negative, we use the same toilet, the same bedroom. Even inside one room, they said maybe 5 people inside one room. 3 is negative, 2 is positive. Everybody live together in the same room. And we live together, we work together, we talk together. Even we share the same toilet, we share the same bedroom. Making even the life over there is not really easy. And I'm really happy for me to have this opportunity to speak out to the world so they can feel the kind of stress and the kind of life we are living over there in Evergreen. Thank you very much.
Thank you, Osara, for sharing your insights. Rex, hast du etwas hinzuzufügen?
Oder? Ja, genau. Sean hat schon viel Sache schon gesagt, aber gehe ich einfach in die Anfang die ganze Corona-Schicksal in Erwangen. So wie die Erzählung vom Geflüchteten war, ungefähr 7 Leute waren zuerst als festgestellt als Leute, die infiziert sind. Und kurz danach waren die Leute in einen Isolationsblock gebracht. Aber gleich in dieser Block war ein neuer Block innerhalb der Lehrunterkunft. Und dort haben die auch versucht, auch diese Leute zusammen auch sozusagen eine Sperrung sowie einen Isolationsbereich. Und dann gleichzeitig haben die auch Tests in die ganze Camp durchgeführt. Denn die so wie infizierte Leute, die positiv getestet sind, und Kontaktpersonen waren auch in diesen Isolationsbereich gebracht. Und dann sieht man, wie die Katastrophensituation anfängt. Kontaktpersonen auch mit infizierten Leuten waren zusammen in einen Isolationsbereich gebracht. Und bis zu 7 Leute waren in einem Zimmer. In diese Isolation gehört, ist immer diese Überbelegungssituation. So wie die Osaro vorgestellt haben, ist das kurz danach waren die Leute, die infiziert sind, auch gleiche Leute, die Essen verteilt, weil die machen sozial gemeinnützige Arbeit innerhalb der Camp. So. Und 4 Tage danach ist diese Isolation bereits wieder aufgelöst, denn die Leute könnten wieder ins Zimmer gehen. Dann, das heißt, infizierte Leute kommen wieder, wo die nicht infizierte Leute sind. So, das war die ganze Mischung. Denn von dort haben die versucht, diese verschiedene Strategie einfach Block zu sparen. Manche Geflüchtete kommen einfach zu die Kantine und merken die dort, als die auch einsteigt, dass sie infiziert sind. So, es gab keine Information. Das Hauptproblem war keine Information. Die Geflüchteten verstehen nicht. Bis Ende dieses Prozesses sind die meisten auf die Glaubens, dass es keine Corona-Virus gibt. Und man kann das auch gerechtfertigen, weil die haben keine Information. Die Leute waren nicht krank. Es war kein Symptom. Aber die Verständnis war, dass wenn man Corona hat, stirbt man innerhalb 2 Tage. Die Leute werden auch krank. Aber die Verständnis, dass Symptom wird auch von manchen Leuten nicht gezeigt, war nicht die Situation. Ich sage deutlich, in Deutschland, wenn die versuchen, eine Maßnahme, eine repressale Maßnahme, zum Beispiel Ablehnung der Asylbescheid, wird auch in Englischsprache oder anderer Sprache übersetzt. Aber ein Hauptthema, so wie Corona, eine globale Pandemie, dass die auch das nicht zur Verfügung gestellt haben, dass die Leute einfach nur dieses Verständnis haben, dann schafft man eine Verschwörungstheorie innerhalb der Kampf. Dann kommt weiter mit der Situation, dies mischen zusammen, trotzdem sagen wir Sozialdistanzen in einer Lage, wo es nicht möglich ist. So wie wir auch schon mal gesagt haben, ist einfach, die haben ungefähr 20 Toilettenraum, so wie so. Aber muss man deutlich sagen, es gibt 3 Block, 3 Stufe in jedem Block. Und zu diesem ganzen Block wohnt ungefähr 150 Leute oder mehr. Und so müssen die gemeinsam diese Toilette und Bad teilen. Ja, so, und dann, wie schafft man Social Distancing dort zu machen, ist eine Frage. Und zu der Verschwörungstheorie sage, wenn unser Ministerpräsident der Konsequenz über Konsequenz Maßnahmen gegen Leute, die nicht die Regel halten zu dieser Corona-Sache, redet und er selber am Flughafen in Berlin keine Maske trägt, im Flug, so wie der Skandal war, hat keine, dann sagen wir, denn warum sollen wir glauben, dass die Corona funktioniert? Es ist auch klar. So, das ist das Problem auch innerhalb der Gemeinschaft Unterkunft damals in Erlangen. So, denn auch danach, nach die verschiedene Strategie, die nicht funktioniert ist, dann kommt der militärische Dienst drin. Unsere Sicht, die Präsenz, der militärische Dienst heißt etwas anders, heißt Gewalt an alle anderen. Das war ein anderes Niveau von so wie Trauma für die Geflüchteten, weil die verstehen nicht, warum man nicht den militärischen Dienst auch innerhalb der Unterkunft. Obwohl die sagt auch klar, dass okay, es war keine konkrete so wie Gewalt oder irgendwas, aber trotzdem in Kopf von den Leuten war einfach eine andere Art von Repression. So, die Angst war ganz großartig. Wir reden über eine Situation, wo Kinder, schwangere Frauen, Kinder, die neu geboren sind, wir sagen, okay, um die Corona-Pandemie zu schaffen, dass man auch nur leben könnte, soll man einfach gut ernährt und auch muss man Social Distanz machen, der nicht möglich da ist. Aber trotzdem, das Essen in der Leer war immer Katastrophe, wie die ganze Geflüchtete berichtet. Und gleichzeitig, die haben keine Möglichkeiten, Essen, ihr Wunsch von Essen zu kaufen. Ja, aber die Verwaltung hat einfach nur eine Ausgangssperrung geschafft, ohne gar was zu vorbereiten. Das heißt, keine Sorgen, dass auch Kinder, die da sind, einfach nur etwas extra bekommen könnten. Ernährung war ganz schlecht für die Leute. Wir haben gehört später, dass es eine kleine Laden da gibt, der nur wenige Sachen zur Verfügung stellt, so wie an den Dingen waren auch teurer als normal, obwohl diese Leute weniger Geld, ungefähr 100 etwas monatlich bekommen könnten. So, das war die Situation. So, alle war katastrophal. Und für uns war ganz klar, dass es war einfach ein Durchseuchungsexperiment, dass man versuchen auch die Leute zu nutzen und zu wissen, wie man mit der Corona-Pandemie umgehen möchte. So, das war auch konkret die Situation in Erlangen. Ja, so, aber beim Fragen könnte man auch mehr dazu sagen. So, aber was auch konkret ist, auch ist, als die Medien von Anfang an über die Verwaltungs- und die Regierungsstelle auch berichten, unser Ziel war einfach, um zu versuchen, Kontakt zu den Geflüchteten. Die Geflüchteten haben wir auch keine Kontakt konkret. Weil es kommt Leute und dann geht auch Leute raus. Es gibt Leute, die wir schon mal kennen, aber wir haben keinen Kontakt in der letzten Zeit auch. Aber dann versuchen wir konkret Leute zu suchen, die Kontakt zu Erlangen Geflüchtete haben, damit wir einfach diese Verbindung gestellen könnten. Und dann, nachdem es dauert immer Zeit, die Leute, die uns nicht kennen, könnte mit uns nicht sprechen, weil die haben Angst, dass wenn die Wahrheit sagt, werden die abgeschoben, werden die auch mit verschiedenen repressalen Maßnahmen treffen. Und dann müssen wir versuchen, Geduld zu haben, Zeit zu haben, unsere Vertrauen zu schaffen, bevor die mit uns sprechen könnte. So, es hat ein paar Tage gedauert, dass wir geschafft haben, diese Vertrauen von den Leuten zu bauen, damit wir eine Struktur von Geflüchtete, der Mut habe, einfach die Situation vom Erlangen zu vorstellen. Und dann unsere Aufgabe war einfach, die Aufmerksamkeit zu schaffen, die Presse, Präsenz an viele andere Solidaritätsorganisationen einfach nur zu dieser Situation vom Erlangen auch Solidarität zu drucken. So, das war die Situation in Evangelien. Das haben wir wirklich geschafft. Das war auch so mit verschiedenen anderen Situationen, mit die Razzia in Evangelien, die Polizeirazzia in Donauwörth. Es ist einfach nicht nur Evangelien, wir sind auch aktiv in verschiedenen Situationen, vom Sorge mit Geflüchteten in die Leer oder außerhalb der Leer, in den, am meisten in die südliche Deutschland. Danke.
Ja, danke Rex. Sean, hast du hier direkt noch was hinzuzufügen?
Ja, ich wollte noch ein bisschen was ergänzen, und zwar das, was Rex jetzt gerade gesagt hat wegen der Angst vor Repressionen, das ist natürlich auch ein Grund, warum es so schwierig war, Leute zu finden, die gesagt haben, ich würde jetzt dagegen klagen. Das hätte ich vorhin auch erwähnen sollen. Das ist natürlich auch ein häufiges Problem, dass wir Sachen mitbekommen, dass Erfahrung von uns und das Erfahrung von Rex wahrscheinlich noch viel mehr. Man bekommt etwas mit von jemandem, von Geflüchteten, die ungerecht behandelt werden, deren Rechte verletzt werden, wo man ganz klar weiß, das ist nicht in Ordnung, was man da mit den Leuten macht, und wo man sogar weiß, wenn man das vor Gericht bringt, hat man sogar gute Chancen, das zu gewinnen. Und die Leute haben einfach Angst und möchten, die trauen sich nicht. Und das führt dann eben dazu, dass die Leute dann rechtlos sind und dass die da ja ihre Rechte eben nicht wahrnehmen aus Angst davor. Und das schürt natürlich auch ein Klima, in dem die Verantwortlichen vielleicht eher auch denken, ja, wir können eigentlich mit den Leuten machen, was wir wollen. Ja, und das ist natürlich eine sehr gefährliche Situation. Es wurde ja gesprochen über die Essensausgabe. Das ist also für diejenigen, die zuschauen, die das vielleicht nicht wissen, das nochmal hervorzuheben. Die Leute, die in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen leben, die haben ja gar keine Möglichkeit, ihr eigenes Essen zu kochen, weil die in der Regel keine Elektrogeräte haben. Also die dürfen irgendwie ein Handyladegerät haben, aber das war's auch schon. Also die dürfen in der Regel nicht einmal einen Wasserkocher haben, um sich irgendwie Tee oder Kaffee zu machen in ihrem Zimmer, sondern das ist alles nur so Essensausgabe in Kantinen und so weiter. Und das ist ja sogar in Anführungszeichen normalen Zeiten ein Umstand, das aus meiner Sicht unerträglich ist und entwürdigend und entmutigend, und dass man die Leute quasi zwingt, zu bestimmten festgelegten Zeiten da anzustehen und sich Essen abzuholen, und dann gibt es halt auch eben keine Möglichkeit, Rücksicht drauf zu nehmen, dass man Menschen hat aus unterschiedlichen Teilen der Welt mit unterschiedlichen Essens Präferenzen, aber einfach Gewohnheiten und teilweise auch gesundheitsbedingt oder religionsbedingt bestimmte Vorschriften. So etwas ist nicht in Ordnung, ja, aber das ist leider die Realität in den Erstaufnahmeeinrichtungen, und das war dann konkret spezifisch bezogen auf die Corona-Pandemie, war das ja so, dass die in Ellwangen die Kantine mit der Essensausgabe in der Kantine und zwar auch mit dem Essen vor Ort, später haben die das ja nur Essenspakete abgegeben, aber mit quasi Hinsetzen und Essen in der Kantine, haben die weiter betrieben zu einem Zeitpunkt, wo die Restaurants in Baden-Württemberg alle schon geschlossen waren. Wo man da auch sieht, dass da ein geringer Infektionsschutzstandard ist. Das hat man erst danach geändert, nachdem quasi der Ausbruch schon da war, hat man gesagt, die Leute sollen sich nicht in die Kantine setzen, sondern sie kriegen Pakete, sie kriegen abgepacktes Essen ausgehändigt, und das sollen sie dann auf ihren Zimmern oder sollen sich irgendwo auf dem Gelände hinsetzen. Und dann hat man sich darüber beschwert, dass ganz, ganz viel Müll rumliegt, nachdem man allen Leuten so abgepacktes Essen gegeben hat. Der Rex hat auch noch erwähnt die Rolle der Presse. Also am Anfang war das auch so, dass die verschiedenen deutsche Medien, ob das jetzt SWR war oder die Welt oder verschiedene andere, eigentlich ist es auch ein bisschen unfair, welche zu erwähnen, weil die waren echt irgendwie alle gleich, haben im Prinzip die Verlautbarungen der Behörden einfach mehr oder weniger abgeschrieben, ohne irgendwas kritisch zu hinterfragen. Und ich fand es schon, ich weiß nicht, mir fehlen immer noch die Worte dafür, das richtig auszudrücken, was das, als die damals der große Ausbruch kam und die Zahlen ganz hoch gegangen sind, die Infektionszahlen, und dann war die Überschrift Rätselraten über Corona-Ausbruch in Ellwangen. Und das war ein großes Mysterium, dass plötzlich ganz, ganz viele Leute Coronavirus haben in diesem Lager. Und wie kann das sein? Und die Behörden sind ratlos und wir haben doch eigentlich alles gemacht und so weiter. Und irgendwie ist es dann trotzdem. Und es ist für das Naheliegendste der Welt für einen Journalisten oder Journalistin wäre doch zu fragen, ja, was ist denn da dran eigentlich so verwunderlich? Also wenn man sich die Bedingungen da vor Ort anguckt. Also was mich viel mehr verwundert, ist, dass wir nicht in viel mehr Lagern so eine Situation haben wie in Ellwangen. Und ich denke, das liegt nicht daran, dass es in anderen Lagern viel bessere Bedingungen sind, sondern das ist dann wahrscheinlich einfach Glückssache, dass es da nicht in anderen, in Freiburg, in Sigmaringen, in Karlsruhe, in Mannheim und Heidelberg oder in anderen Bundesländern nicht in großer Zahl das passiert ist wie in Ellwangen. Und jetzt hinterher stellen sie sich hin und sagen immer noch, wir haben alles richtig gemacht. Also das Regierungspräsidium hat ja gesagt, wir haben alles richtig gemacht in dem Sinne. Sie sind selbst hinterher noch vollkommen uneinsichtig und unbelehrbar. Ja, man kann ja, jeder Mensch kann ja Scheiße bauen, aber da hat man noch hinterher die Möglichkeit zu sagen, ey, das war echt nicht gut, ja, und daraus zu lernen. Ja, aber hinterher sagen sie, hey, wir haben alles super, haben alles richtig gemacht, es gibt nichts, was wir hätten besser machen können. Ja, nachdem 90% der Leute, die da drin waren, zum Schluss hatten 90% der Leute, die da drin waren, waren positiv. Ja, und dann stellen sie sich hin und sagen, alles richtig gemacht. Heißt, nächstes Mal machen wir alles genau gleich. Ja, das ist natürlich beschämend. Und was auch noch zum Thema Presse. Ich fand es auch sehr interessant, dass die Ersten, die wirklich angefangen haben, ein bisschen kritisch zu berichten und auch mit den Geflüchteten zu sprechen, das waren die ausländischen Medien. Das waren gar nicht die deutschen Medien. Ne? Also wir hatten einen Journalisten aus Belgien und mehrere aus England von BBC und von The Guardian, die sorgfältig recherchiert haben über mehrere Tage. Die haben natürlich auch mit den Behörden gesprochen, mit dem Anstaltsleiter, mit dem Regierungspräsidium, aber die haben auch mit uns gesprochen, haben mit dem Rex gesprochen und haben eben auch über ihn Kontakte gekriegt zu Geflüchteten, was auch eben auch total wichtig war. Also in der Zeit haben natürlich viele Medien, auch internationale und deutsche Medien, haben sich bei uns gemeldet, weil die wollten, dass wir irgendwas sagen über die Situation in Ellwangen, was wir natürlich auch gemacht haben. Aber wir haben jedem Einzelnen von denen gesagt, sprechen Sie doch bitte auch mit den Leuten, die da sind. Ja, die Leute, die da mittendrin sind, die das da gerade erleben, sprechen Sie mit diesen Leuten, fragen Sie, wie das denn für Sie ist. Und auf dem Wege ist es uns gelungen, auch diesen Leuten die Plattform, die wir haben, zur Verfügung zu stellen, um ihren Standpunkt darzulegen. Und das ist total wichtig aus meiner Sicht. Und da bin ich auch dem Rex sehr dankbar, dass er regelmäßig geholfen hat, dass wir eben auch diese Verbindungen, diese Kontakte dann auch herstellen können. Und das dann letztendlich dazu geführt hat, dass Menschen, die Geflüchteten in Ellwangen, auch selber in den Medien, in den internationalen Medien gehört wurden, und dass wir eben weggekommen sind von dieser Situation, wo die deutschen Medien einfach nur die Stellungnahme vom Regierungspräsidium abgeschrieben haben.
Der Rex hatte ja vorher auch erwähnt, dass das Militär in Ellwangen präsent war. Wie wurde das denn gerechtfertigt oder was waren da die Aufgaben oder wie? Ja. Vielleicht kannst du Sean oder Rex nochmal dazu was sagen.
Ja. Im Prinzip haben die gesagt, offiziell gesagt, das ist jetzt nur Amtshilfe und die helfen bei der Essensausgabe und bei, ich weiß nicht, ob sie noch irgendwie mit Kranken auf der Krankenstation oder so ausgeholfen haben. Also grundsätzlich gibt es schon die Möglichkeit, also jetzt rein rechtlich gesehen, dass die da bestimmte Aufgaben, wir kennen das ja vielleicht, einige können sich vielleicht erinnern, 2015 oder 2016 gab es ja auch die Bundeswehr, die teilweise in irgendwelchen Notunterkünften für Geflüchtete dann eben auch eingesetzt wurde. Aber ja, also mich würde von euch beiden interessieren, welche Erfahrungen da gemacht wurden und wie da auch so der Umgang war und wie das aus Sicht der Geflüchteten war, dass da jetzt irgendwie plötzlich die Bundeswehr in dem Lager unterwegs war.
Ja, habe ich schon mal gesagt, dass von unserem Verständnis mit dem militärischen Dienst ist einfach nur Repressal. Das ist unsere Erfahrung. So die Präsenz mit der Uniform alleine zeigt etwas anderes. Es ist einfach nur man kann nicht sprechen, man darf nicht sprechen. So das war die Angst, der in die Lehre war. Wir waren auch vor Ort mit dem Monitor-Team und man sieht, die waren so wie Informationen, als sie uns gesehen haben, die haben sich bei der Polizei gemeldet, denn bald kommt die Polizeiwagen zu uns auch draußen, um uns zu kontrollieren und zu wissen, warum wir da sind, obwohl unsere Präsenz einfach genehmigt würde von auch dem Regierungspräsidium in Stuttgart. Und so war die Geflüchtete. So diese strenge Situation. Ne? Beim Essen, es ist immer strikt, muss so sein. Einfach nicht direkt repressieren, aber muss so sein, muss so sein. So, das war einfach eine Angstsituation für die Geflüchtete. Und man kann auch das auch von Leuten aus dem Krieggebiet auch verstehen. Ja. Krieg mit militärischem Dienst und dann am Ende in die Leere. Was schaffen wir mit solchen Leuten? Das war katastrophal. Also, warum? Es gibt auch andere Möglichkeiten. So.
Danke, Rex. Hast du eigentlich, oder ja, noch eine Frage an dich, hast du Erfahrungen oder Berichte ganz aktuell von Abschiebungen oder zum Thema Abschiebehaft? Kannst du noch dazu was berichten?
Ja, die Refugees for Refugees ist auch aktiv im Bereich Beratung und Begleitung von Geflüchteten. Obwohl das so wie eine Sozialarbeit ist, aber trotzdem tragen wir auch dabei in unsere politische Engagement diese Beratungsmöglichkeiten, weil das ist einfach die Möglichkeiten, die wir brauchen, um die Vertreuung der Geflüchteten zu bauen und auch gleichzeitig diese Schritt für Schritt Empowerment für die Geflüchteten. So, das ist das Verständnis, die wir haben. So, wir beobachten auch Situationen von Abschiebung. Wir sind ganz eng mit dem Netzwerk, der die Abschiebehaft in Deutschland einfach nur beobachtet. Und so haben wir immer regelmäßig Kontakt zu Leuten, die verhaftet sind. Dann versuchen wir gemeinsam mit Flüchtlingsrat und alle anderen lokale Gruppen, die auch aktiv in diese Richtung versuchen, die Geflüchteten zu unterstützen. So, was auch schockierend ist, ist einfach nur, dass es eine Pandemie gibt an Deutschland, eine sogenannte Rollmodell demokratische Land, versucht auch innerhalb die Corona-Pandemie Leute abzuschieben, obwohl es global klar war, dass alle Abschiebungseinrichtungen so aufgelöst werden, weil damit die Leute selber sich von der Corona schützen und auch die Coronavirus zu entdammen. Aber trotzdem sperren die Leute innerhalb dieser Haft. Zum Beispiel in Nigeria. Die nigerianische Grenze hat sich auch schon geäußert, dass Flughafen ist schon gesperrt für internationale Flüge. Aber trotzdem hat die deutsche Regierung dreimal versucht, Abschiebung durchzuführen nach Nigeria. In einer von diesen Abschiebungen haben die Leute schon bis Flughafen gebracht, festgenommen von verschiedenen Unterkunft und von ein paar Haft, denn im Flughafen gebracht, der Flug schon gestartet, kurz danach haben die die Abschiebung auch ausgesetzt. Man kann auch nicht verstehen, welche Aufwand das benutzen würde. Es gab auch 5 Polizisten zu jede, wie die Geflüchtete berichtet. 5 Geflüchtete zu jede am Tag, eine Kessel von 5 Polizisten zu jede Geflüchtete in den Münchner Flughafen. Aber als die Ärzte einsteigen, dann kommen die wieder kurz nach zurück und sagt, okay, die sollte warten, denn danach waren die wieder in den Polizeirevier im Flughafen auch untergebracht. Morgen waren die Leute auch freigelassen und dann die anderen, die vom Haft gebracht sind, werden auch wieder in die Abschiebungseinrichtungen in Eichstätt, zum Beispiel in Bayern, gebracht. So, die Frage ist, man sieht auch den Skandal und das auch bestätigt unseren Vorwurf, dass die deutsche Regierung ich weiß es nicht, wie man das vorstellt, Smuggling die Leute auch außerhalb des Landes. Wir haben auch das erfahren in Nigeria, dass die Grenzbehörde sagt immer, dass sie wusste nicht, dass es ein Abschiebungsflug im Flughafen Lagos landen würde. Immer wieder sagen die, bis kurz bevor der Flug landet, die sagen, dass sie nicht wusste. Und dann sieht man das, dass die Regierung versucht, die Abschiebung durchzusetzen bis letzter Punkt. Egal, ob das funktioniert, dann versuchen die Leute, das ist die Power Relations, die wir reden, diese Macht von Europa, dass sie konnte jede einfach in Flug nach Nigeria einfach in eine Abschiebungssituation durchführen und dann in Nigeria landet. So, das ist die Frage. Was für eine Demokratie haben wir hier? Ja? Die Leute werden einfach nur so behandelt an Landes aus Afrika zum Beispiel oder aus Asien, wie in Afghanistan ist, die machen alles, was sie möchten. Das ist eine katastrophale Situation. Dann sieht man jetzt, die deutsche Regierung setzt sich immer wieder in diese Art und Weise, Leute abzuschieben. Die warten für alle Möglichkeiten, ohne zu berücksichtigen die Situation nach der Corona in die verschiedenen Länder. Sieht man, wenn man auch erfahren, wie die Situation von Geflüchteten, die abgeschoben sind seit letztes Jahr in Nigeria Beispiel, weil ich bin stark beschäftigt in Nigeria, dann sieht man auch die Situation, die schwere Situation und dann die letzte, die am 26. Abgeschoben sind. Eine hat lieber Problem. Eine lieber funktioniert nicht, die andere funktioniert nicht komplett. Die sollte einfach operiert werden, aber trotzdem ist sie am 26. abgeschoben. Und sitzt sie in Nigeria frustriert in Lagos, obwohl sie einfach nicht aus Lagos ist. Dann so solche Situation ist, was man hier erfahren. Diese rassistische Politik, diese Brutalität ist, was auch eine Schande für dieses Land ist. Das kostet Geld, Steuerzahlersgeld. Das ist das Ding. Viele haben schon mal hier gearbeitet, Steuer bezahlt, Pension bezahlt, die sind abgeschoben. Wo sind das Geld? Steuererklärung machen die nicht mehr, weil die wussten nicht. Die Rente wird einfach hier in diese Gesellschaft benutzen. Aber trotzdem reden viele Leute über mehr von Steuerkasse, der Kasse Deutschland, dass wir einfach als Geflüchtete hier einfach Fresser, die Steuerkasse fressen möchten. Aber was wir dazu gebracht haben, wird nicht gesprochen.
Danke, Rex. Möchte gerade noch jemand was, du Sean, zu Abschiebungen oder Abschiebehaft hinzufügen?
Nee, ich doch nicht wirklich. Also ich habe eigentlich schon relativ viel dazu schon gesagt. Ja.
Sonst hat mich gerade noch eine Frage tatsächlich erreicht zur Lea Elwang oder speziell oder allgemein zur Lea, nämlich erhalten die Geflüchteten, also was Infektionsmaßnahmen betrifft, erhalten die Geflüchteten Gesichtsmasken für die Gemeinschaftsbereiche oder auch sonstige Hygienemaßnahmen angeht? Was weiß man dazu?
Ja, eine starkes Punkt für uns war einfach nur, dass die Leute die Hygienemaßnahmen schafft. Aber zum Beispiel haben wir immer gefragt, haben die Desinfektantmittel? Haben die gesagt, nein. Die bekommen normal, regelmäßig 2 Wochen, so wie Seife, eine andere Sache, weiß ich nicht weiter. Aber trotzdem, zu der Pandemie haben die nicht. Die Leute haben selber was vom Laden aus und haben die Lea gekauft und waren die Sperrung war schon fertig. Und wir reden von Hygienemaßnahmen, dass wir Hände immer waschen müssen, aber trotzdem war nicht der Fall von Geflüchteten. Und haben wir immer gesagt, okay, Desinfektionsmittel muss zur Verfügung gestellt werden, aber trotzdem sagt die Regierungspräsidium, wir haben alle. Dann rufen wir die Geflüchteten, sagen wir, geht einfach hin und fragen, weil die Regierungspräsidium meldet sich, dass es auch zur Verfügung gestellt würde, aber die kommen und sagen, es gibt nicht. Ich war einmal telefonisch mit einer, habe ich eine telefonisch begleitet, dann habe ich gehört, wenn die sagte, na, es gibt keine. Und trotzdem, die Regierungspräsidium hat auch öffentlich gekündigt, dass es gibt. So, das ist die Spielerei, die auch in Erwangen passiert wurde. Die bekommen kein Desinfektionsmittel, auch um den Boden zu putzen oder etwas, was auch man machen könnte. Die möchte was kaufen, aber haben die keine Möglichkeiten, was zu kaufen. Die waren einfach nur da, gesperrt und die konnten nichts machen. Schutz zu der Situation von Mundschutz auch, haben die uns auch immer erzählt. Wir bekommen keine Schutzmaske, einfach nur, wenn wir zur Verwaltung gehen, dann bekommen wir was. Und dort gibt es diese Desinfektant-Dispenser, dort, wo man die Hand desinfiziert könnte. Und auch beim Kantine müssen die auch Maske tragen. Aber außerhalb diese zwei Bereiche bekommen die nichts. Denn in einer Wortmeldung von der Regierungspräsidentin oder von der Heimleiter war die Frage, wie schützt man die Mitarbeiter? Das sagt, dass die Mitarbeiter haben ein besonderes Schutz. Ja? Dann haben wir gesehen, der Schutz von den Mitarbeitern war anders von die Mundschutz für die Geflüchteten. Und die Frage war, warum die unterschiedlichen Schutzmaßnahmen? Ja? Das heißt, wir schützen die Mitarbeiter mehr als das. Die einige Geflüchtete, der auch gleiche Schutz wie die Mitarbeiter hätte, weil manche werde sagen, manche Geflüchtete hätte, war nur die Leute, die auch innerhalb des Camps arbeitet und dann die Möglichkeiten haben, einfach eine von diesen Mundschutz auch zu haben. So, das war einfach eine richtige Zeichnung vom Rassismus, diese Trennung und so. Wer sind wichtige Menschen, der die wichtige Schutz braucht und von den anderen? Denn außen auch. Diese Szene von Erwangen war richtig eine traumatische Sicht, weil ein Mann sieht, dass auch die haben die Leute einfach so gesperrt und einfach diese Angst innerhalb der Erwangen-Community auch geschafft, dass auch wenn solche Leute wie ich in der Straße von Erwangen laufen, denken die schnell, eine Geflüchtete ist vielleicht aus vom Camp verschwunden. Und so, als wir mit dem Monitor-Team auch mit dem Auto rumgefahren haben, war der Fall, weil die mir als Schwarz im Auto gesehen haben. Und das war okay, vielleicht bin ich einer, der von dem Camp einfach nur durch die Zaune auch rausgekommen ist und so. Und so, das war auch die Situation. Auch die Polizei, die auch uns vor Ort kontrolliert, hat mir zuerst als verurteilt als eine Geflüchtete, weil er sagt, die schwarzen Leute springen aus dem die Zaune raus, um die Leute draußen zu treffen. Das war nicht möglich. Und jetzt sagst du, habe ich ihm gesagt, hey, diese Vorurteile schafft man nicht. Zuerst hat er auch das gesagt, obwohl er auch sich entschuldigt haben. Die zweite war, er versucht Deutsch zu sprechen mit den deutschen Journalisten, aber nicht ich. Zuerst kommt er zu mir, weil ich war einfach die Terror. Und dann am Ende sagt, okay, Sie verstehen Deutsch. Dann redet er mit den deutschen Journalisten. Dann habe ich ihn auch sofort auch korrigiert. Habe ich gesagt, zweimal. Zuerst verurteilt, dass ich auch geduldet bin ich ein Geflüchteter hier in Erwangen. Zweite, dass ich auch einfach Deutsch nicht sprechen könnte in diese Gesellschaft. Das ist die Integrationskultur in diese Gesellschaft. Das war die Situation. Aber die Geflüchteten beschweren auch. Die haben gesagt, manchmal rufen die Verwaltung Krankenwagen. Und statt einer Krankenwagen kommt ungefähr drei Krankenwagen durch den Staat. Die sagte, das ist einfach nur eine unnötige Lamm. Dass die versuchen, dass wenn Krankenwagen in Richtung Leer gehen, was verstehen die Leute in Erwangen? Ah, nochmal eine Schwerfall. Obwohl die sagte, dass es Schwerfall in Erwangen gibt, drei. Die drei wissen wir nicht. Wir wissen keine drei, obwohl die einige auch nach Aschute verlegt wurde. Aber okay, mit Krankenheit Bild. Aber trotzdem, es war kein Schwerfall in Erwangen. Dass man sagt, okay, das war auch schwer, das war eine seriöse Schwerfall in Erwangen. So, das war's so in Erwangen.
Danke, Rex. Vielleicht stelle ich dann gleich noch mal eine Frage an Osaro, auf Englisch dann vielleicht besser. So, Osaro, did you have or face any experiences of racism during the pandemic? Maybe also like Rex pointed out, because you are or you were an inhabitant of the Dea Albanien.
Yeah, I think it's because we are asylum seeker or maybe we are refugees. That's the reason they keep treating us like this. Because I see, even in the television and sometimes in Facebook, I see maybe the way they handle different cases, their citizens and some other countries, the way they treat people for this corona. But we, the asylum seekers, because we are inside the camp, we have no option and we have nothing to do because we are in other man's country and we come for better life. But the way they treat us is not the really rightful way because it's really stressful for us. Even living alone, 4 or 5 people in one room is not good. Even 6 people in some rooms. This is some kind of racism. And even not living well, we don't have a good life and we don't live well. This is not the way we really reason that maybe we think when we get to Europe, this is the way we live life. It's not easy for us, and we really need the world to really hear our voice and do something about the asylum seekers, and we should have a better life more than this, because it's not really easy. With this kind of life, someone can go crazy and thinking every day inside, no good food, no good clothes, no good living, because we have family back home that still hope in us that maybe one day we'll still make them proud, and that's the reason we leave our country. And it's not easy for us living like this. And if we continue living like this, I think it's really stressful. And we need the world to hear our voice and we cry out every day so we can have a good life and they still treat us in a good form the way they treat their own citizens. And this is what I really have to say. Thank you.
Thank you, Osaro. Another question to you. How is the current situation in Lea Elwangen in those days? Can you say something about that? Or maybe also Rex?
Osaro ist nicht mehr in Erlangen, er ist schon verlegt. Die waren eine Gruppe von den positiv Getesteten nach dem ganzen Ausgangssperrung nach Gingen zuerst auch verlegt und dann danach irgendwo in Rensmont Landkreis auch untergebracht. Momentan ist die Situation so wie normales Leben, so kann ich sagen, weil es gibt keine Meldung für etwas, das schlecht momentan ist. Aber was ich sagen wollte, ist, es gibt immer noch eine Frage. Es gab Leute, die immer noch negativ getestet sind. 4-mal Testmaßnahmen waren die immer negativ. Aber die sind auch schon verlegt. So, das ist einfach ein Verständnis, der für mich auch ganz schwer ist zu verstehen. Denn ein anderes Ding ist einfach diese Traumalage mit der Situation in Erlangen schon. Das war schon eine Repression, die schon auch traumatisch war. Aber trotzdem war ein paar Maßnahmen. Es gab eine Polizeimaßnahme, wo die einfach die Geflüchteten richtig geprügelt haben, auch in der Kamera. Ja. Das Video haben die rausgeschickt. Ja. In solche Situationen, dass solche passiert, was kann das, was könnte sein? So, das ist eine unprofessionelle Akt, der immer wieder in dieses Land passiert. Und so, das sind auch richtige Punkte, die man auch kritisch reflektieren muss. Und dann, so wie die Regierungspräsidium auch immer vorgestellt, dass alles ist gut funktioniert. Funktioniert so, wenn zum Beispiel 1 oder 2 Leute gestorben waren, werden die gleiche sagen. Dass Gott sei Dank, dass es nur 2 Leute ist. Sonst werde auch mehr sein, dass wir haben geschafft, dass nur 2 Leute gestorben ist von der Corona. Das werde auch die gleiche Bericht, die wir hören würde. So, das ist die Spielsache in die ganze Prozess.
Danke, Rex. Sean, hast du jetzt gerade noch einen Punkt, wo du noch mal genau was sagen möchtest? Oder einer ja. von den anderen? Ja?
Ja, mir ist nur zwischendurch was eingefallen. Und zwar, es gab eine sehr vielsagende Pressemitteilung vom Ostalbkreis am 11. April. Nachdem die Infektionszahlen so hoch gegangen sind, wo die da eben darüber informiert haben, dass die Ausgangssperre verlängert wurde, aus dem Grund. Und da wird der Landrat des Ostalbkreises, also der Landkreis, in dem Ellwangen liegt, zitiert mit den Worten: Wir werden alles Notwendige veranlassen, um die Bevölkerung zu schützen und Gesundheitsgefahren abzuwenden. Also man sieht da, glaube ich, ganz klar, dass die Menschen, die in dem Lager in Ellwangen leben, aus Sicht der politischen Verantwortung, das sind jetzt nicht irgendwie die Menschen in ihrem Landkreis, für die sich in der Verantwortung fühlen, die jetzt irgendwie ihre Interessen zu vertreten oder die irgendwie zu schützen, sondern sie sehen diese Menschen als mögliche Bedrohung und Gefahr und dass sie die restliche Bevölkerung vor denen schützen müssen. Ne, und deswegen machen wir diese Ausgangssperre. Ne, und dann am Ende der gleichen Pressemitteilung sagt der Landrat nochmal: Es ist wieder einmal beeindruckend, mit welcher Selbstverständlichkeit die Ostalbkreisfamilie in diesen Tagen zusammenhält und einander unterstützt. Und da ist eben auch, glaube ich, ganz klar, was für Selbstverständlichkeiten und welche Denkweisen da unausgesprochen irgendwie im Hintergrund sind und wer eben zur Ostalbkreisfamilie gehört und wer natürlich nicht. Irgendwie, das ist so selbstverständlich, dass es nicht ausgesprochen werden muss, dass Hunderte von Geflüchteten, die in Ellwangen in diesem Lager liegen, gehören natürlich nicht zur Ostalbkreisfamilie, die irgendwie, ja, das ist die Botschaft, aber das ist eben nicht. Das ist leider nicht die Denkweise der verantwortlichen Politiker. Ja, und wenn die sagen, alle müssen zusammenhalten, wir müssen gegenseitig aufeinander aufpassen und uns unterstützen und solidarisch sein, dann ist unausgesprochene Selbstverständlichkeit so, ja, für bestimmte Leute gilt das natürlich in dem Umfang nicht.
Ja, danke schon. Also da stimme ich dir zu. Also ich glaube, dass die Corona-Zeit gerade nochmal ganz deutlich gezeigt hat, welche Probleme wir hier haben, dass es noch eine ganz klare Hierarchisierung gibt. Und also es hat Ellwang nochmal deutlich gezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr nochmal irgendwie Aspekte habt, die ihr ansprechen wolltet. Osaro, is there anything you want to add? Wenn nicht, würden wir ganz langsam vielleicht zum Schluss kommen. Vielleicht möchte jeder noch mal irgendwie so ein Fazit ziehen, ein Schlusswort. Rex, möchtest du noch mal irgendwie zusammenfassen oder was? Ja, noch mal ein Schlusswort für uns alle, an uns alle richten. Ich glaube, du bist noch stumm geschaltet.
Thanks, and I really appreciate this kind of opportunity, and I hope for a better change from now, and that is what I hope for, because living in one place we don't know where we're going and where we are coming from, and we really hope the government should come to our rescue and make everything possible, because this time, the corona season, before the corona, I think maybe we live more better than now. But now, the condition is very critical and bad, and we really hope for change and we pray. And as I speak, so the government should hear my voice and the world should hear my voice, so we can still have a better way of life and living good. And this is all I have to say.
Thank you very much, Osaro, for your last words. Rex, hast du noch ein paar letzte Worte an uns?
Ja, die Corona-Pandemie läuft immer noch.
aber trotzdem die Lebenssituation von Geflüchteten wird nicht besser. Das geht schlimmer, wie immer. So jetzt gibt es auch diese ganze Angst nach dem ganzen Propaganda mit der Corona, immer noch diese Abschiebungsangst, Dublin-Verfahren. Ja. Wir kriegen auch oftmals Informationen zu Dublin-Verfahren oder zu Ablehnung Bescheid, dass auch innerhalb dieser Corona-Pandemie war die Geflüchtete immer wieder mit diesem Repressale-System mit Schreiben, Ablehnung der Asylantrag, Forderung, Botschaft, Forderung, Identität, Nachweis. Man versteht nicht. Die Botschaft sind alle zu. Aber trotzdem fordern die Behörden, dass die Geflüchtete ihr Pass beschaffen müssen. Auch wenn die auch Papier aus Heimatland besorgen müssen. Wie schafft man das? So, das ist die kritische Situation dieses Landes. Wir verstehen nicht. Diese Schreibtischterror und diese Briefterrorismus ist auch einfach nur eine Tradition, die immer wieder funktioniert würde. Und jetzt sind die Leute hier, auch während der Corona-Pandemie, haben viele Angst, im Zimmer zu schlafen. Die schlafen auch mit Augen auf, weil die vertrauen nicht, ob die Polizeimaßnahme zu dieser Abschiebung nicht stattfinden soll. Und so, das ist auch die Situation hier. So, was ich versuche zu sagen, ist, Geflüchtete brauchen immer noch wieder besonderes Unterstützen, Schutz und so. Es gibt viele, der auch innerhalb der Corona-Zeit, es gab auch manche Dinge, die man sagt, okay, war positiv teilweise, sowieso, weil es keine Abschiebung bis jetzt gibt. Und es gibt auch viele mehr Negativ-Situationen. Die Asylverfahren, die Fristzeit hat viele verloren und viele andere Sachen. So, es gibt viele, die man für die Geflüchtete machen muss, wegen Unterstützung. Und deswegen sagen wir, dass wir sollte uns vernetzen und wieder auch diese Solidarität zeigen, mehr als auch auf die Straße, aber persönliche Situation, die Geflüchtete auch zu überlegen, wie können wir wieder viele Situationen, die einfach nur intensiv Unterstützung brauchen, wie wir das schaffen. Das ist auch ganz wichtig für uns.
Danke, Rex, für deine letzten Worte. Nochmal an alle Zuschauenden, falls Sie noch irgendwelche Fragen haben, wäre das jetzt die letzte Möglichkeit. Wenn nicht, Sean, hast du nochmal ein paar abschließende Sätze für uns?
Ja, also ich habe es ja am Anfang, glaube ich, mehr oder weniger gesagt, es ist klar geworden, in das Verhalten der Behörden, des Staates, auch der Gesellschaft gegenüber Geflüchteten, aber nicht nur Geflüchteten, sondern auch einigen anderen Gruppen von Menschen, hat gezeigt, was für eine kolonialistische Denkweise vorherrscht in den Köpfen von vielen Menschen in Deutschland und auch von Menschen, die Verantwortung tragen in den politischen Behörden. Also da Rex hat vorhin das Beispiel genannt, wir schieben einfach irgendwelche Leute ab nach Nigeria oder anderen Ländern und wir sehen nicht mal die Notwendigkeit, das mit den Behörden dort abzusprechen, sondern es ist einfach eine überhebliche, arrogante, kolonialistische Herrenmenschen-Attitüde, die davon ausgeht, dass der Deutsche natürlich mit dem Afrikaner tun kann, was er will. Ob das jetzt afrikanische Geflüchtete sind oder Behörden und Regierungen oder so, man sieht sich da als überlegen. Und der gleiche Gedanke kommt mir, wenn ich die Szenen sehe von Hunderten und Tausenden Menschen, die in Rumänien sich in eine Flughafenhalle drängen, um nach Deutschland zu kommen und um den Spargel zu stechen, zu einem Zeitpunkt, wo es natürlich auch in Rumänien solche Beschränkungen gab, dass es solche Szenen, die haben dann die Staatsanwaltschaft eingeschaltet danach, weil das nicht in Ordnung war natürlich. Also, aber der Infektionsschutz von diesen Leuten war natürlich nicht so wichtig, wie dass irgendwie der Deutsche seinen Spargel kriegt. Das sind dann eben sehr vielsagende Phänomene. Und wir haben es ja auch gesehen, wie die Verantwortlichen ja auch ihre eigenen Regeln und Gesetze einfach missachten. Wir haben die Fälle gesehen, wo Gerichte festgestellt haben, dass es nicht in Ordnung war, die Leute in Lager zu halten. Ich hatte die Fälle erwähnt, wo Gerichte festgestellt haben, dass Abschiebungshaft rechtswidrig war. Das war jetzt speziell im Zusammenhang mit Corona, aber das ist seit langem bekannt, seit vielen Jahren ist es bekannt, dass ungefähr die Hälfte der Leute, die in Abschiebungshaft sitzt in diesem Land, dass es rechtswidrig ist. Und das interessiert im Wesentlichen niemanden in Deutschland. Ne? Und auch die Razzia, Rex hat es ja erwähnt, die Razzia damals in Ellwangen, wo die Polizei nachts reingestürmt ist in die Häuser, wo die Menschen aus Afrika leben und hat die dann alle irgendwie durchsucht und hat die dann mitgenommen. Es hat sich dann herausgestellt, dass diese Razzia rechtswidrig war. Interessiert auch niemanden. Also damals war ja dieser Riesenskandal und alle haben sich darüber aufgeregt und alle Parteien von der AfD bis zu den Grünen haben gesagt, es ist gut, dass wir das gemacht haben. Haben diese Razzia begrüßt. Und dann stellt sich raus, das Ganze war rechtswidrig und da irgendwie kein Wort darüber. Also gerade diejenigen, die im Umgang mit Geflüchteten gerne sagen, so, oh, der Rechtsstaat, der muss durchgesetzt werden, die Leute müssen sich an die Gesetze halten und wir müssen ja die Leute abschieben, weil so ist es ja eben in dem Gesetz und der Rechtsstaat und die Akzeptanz der Bürger für die Rechte, bla bla bla, das ist alles... ja, ich will da jetzt nicht zu sehr verbal eskalieren, aber es ist dann ziemlich unglaubwürdig, sage ich mal, wenn man dann eben feststellt, dass ja, wie oft die verantwortlichen Stellen, die selber die Gesetze einfach missachten. Aber das tun sie, weil sie wissen, dass sie damit durchkommen in sehr vielen Fällen. Und selbst wenn es im Einzelfall dann gelingt, dass man sagt, okay, man bringt einen Fall vor Gericht und gewinnt das, dann kann man ja auch das benutzen, um zu sagen, so, ah ja, das System funktioniert. Also das System ist so ausgelegt, dass es quasi gar nicht möglich ist, zu beweisen, dass das System nicht funktioniert. Ne? Weil entweder man klagt dagegen und hat Erfolg, setzt sich durch und dann sagen wir, ja, die Kontrollmechanismen funktionieren. Oder man hat dann eben, und das ist das Häufigere, Leute können sich nicht leisten, sich anwaltlich vertreten zu lassen. Sie haben nicht die Kontakte, um zum Beispiel mit Unterstützung von Organisationen wie unserer oder mit Organisationen von Rex oder mit anderen irgendwie die Fälle aufzuarbeiten oder zu dokumentieren. Und dann ist es einfach diese riesengroße Dunkelziffer von Sachen, von denen ich weiß und Sachen, von denen Rex weiß und von denen viele andere auch Leute wissen, dass die passieren, die aber niemals vor irgendeinem Gericht landen werden, weil die Leute das nicht richtig belegen können oder weil die Leute einfach Angst haben davor. Ja, und das ist diese tägliche Entrechtung von Menschen, die in dieser Gesellschaft passiert und die jetzt nochmal spezielle Ausprägungen gefunden hat in der Corona-Zeit. Und ich würde an alle Menschen appellieren, sich dafür einzusetzen, dass die Regeln, die wir uns geben als Gesellschaft, jetzt zum Infektionsschutz und so weiter, dass die eben für alle gelten müssen. Und das ist auch aus meiner Sicht nicht mal eine, sage ich mal, da geht es nicht darum, dass du sagst, oh, wir setzen uns für die Belange der Flüchtlinge ein. Deswegen sagen wir das, weil wir was für die Flüchtlinge tun. Und das ist ja, dem Virus ist es ja egal, ob man jetzt Deutscher oder Nigerianer oder Schwarz-Weiß, was auch immer. Der guckt auch nicht auf den Aufenthaltstitel, sondern der springt dann von dem einen Menschen zum anderen. Und wenn man jetzt ganz unabhängig davon, wie man da jetzt politisch zu dem Flüchtlingsthema steht oder so, wenn man ein bisschen schlau wäre, würde man verstehen, dass jeder Mensch in dieser Gesellschaft ein Interesse daran hat, dass die Pandemie eingedämmt wird. Und das kann man auch natürlich auch nicht erreichen, indem man einfach sagt, ja, schließt die Flüchtlinge in ihren Lagern ein, weil zumindest die Leute, die da arbeiten, die gehen ja ein und aus und die verbreiten das dann weiter und so weiter. Also es ist im Interesse der ganzen Gesellschaft, von allen Leuten in der Gesellschaft, dass eben alle Leute die Möglichkeit haben, sich zu schützen. Und ich finde es traurig, dass für die Behörden und für die Politik bestimmte andere Sachen wichtiger sind als der Infektionsschutz, nämlich das Festhalten an dem Lagersystem, das Festhalten an Abschreckung und Abschottung und davon, das Lagersystem ist ein Teil davon, ist eben wichtiger als der Infektionsschutz. Nicht nur für Geflüchtete, sondern im Endeffekt dann auch für uns alle, die hier leben.
Vielen Dank, Sean, für deine letzten Worte. Dann würde ich, glaube ich, die Veranstaltung nun beenden, wenn niemand von euch mehr etwas hinzuzufügen hat. Damit möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei den Referenten bedanken. Thanks a lot to Osaro for sharing your thoughts with us. Sean, vielleicht würdest du noch mal kurz den Bildschirm teilen. Vielen Dank. Genau, denn normalerweise stellen wir bei Präsenzveranstaltungen Broschüren und Infomaterialien für Sie bereit, sowie eine kleine Spendenkasse. Aber da dies natürlich zurzeit nicht möglich ist, bitten wir Sie um eine kleine Spende. Wir sind eine kleine Organisation, die von den Fördermitteln und von Mitgliedern eben abhängig ist. Und wenn Sie unsere Arbeit wichtig finden und uns unterstützen möchten, können Sie auch sehr gerne Mitglied werden, falls Sie es noch nicht sind. Infomaterialien und auch weitere Informationen über den Flüchtlingsrat erhalten Sie außerdem jederzeit über unsere Website. Und außerdem im Rahmen unserer Sommertagung werden in der kommenden Woche noch weitere sehr interessante Veranstaltungen stattfinden. Dabei haben wir unter anderem Workshops zum Thema Flucht und Behinderung, zu Mitwirkungspflichten und auch der Registrierung von Neugeborenen. Außerdem haben wir nächsten Samstag den Journalisten und UNO-Korrespondenten für die TAPS, Andreas Zuma, zu Gast, der einen Vortrag über aktuelle Konflikte im Nahen Osten und in Nordafrika sowie die Rolle von regionalen und Großmächten dabei halten wird. Dieses Programm hier finden Sie aber auch über unsere Website. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja, ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Nachmittag.